Woran erkennt man einen Christen? Was unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen? Was sind eigentlich die Erkennungsmerkmale? Ich glaube, wir könnten eine ganze Menge solcher Merkmale aufzählen. Welche Antwort fällt dir zuerst ein? Vielleicht zunächst, ein Christ geht am Sonntag zur Kirche. Er liest in der Bibel. Er ist getauft. Ein Christ spricht viel von Gott und vor allem von Jesus. Er betet vor dem Essen, er spricht nicht unanständig, er kleidet sich anständig, er arbeitet am Sonntag nicht und ist fleißig an den anderen Tagen. Das ist sicher alles irgendwie wahr. Und ich bin sicher, ihr könntet noch mehr solche Merkmale oder Charakteristiken nennen. Und es wäre vielleicht auch interessant, wenn wir einmal unter unseren nichtchristlichen Freunden oder Bekannten fragen würden, was würden sie antworten? Woran erkennt man einen Christen? Als Jesus seine Jünger vor seiner Verurteilung, bevor er gefangen genommen wurde und verurteilt wurde, hat er sie ja ein letztes Mal versammelt und hat vieles zu ihnen gesprochen. Er hat über die wichtigsten Dinge noch einmal mit ihnen gesprochen, diese wichtigsten Dinge, die sie nun wissen müssen für die kommende Zeit. Und das nennt man auch die Abschiedsreden. Im Johannesevangelium gibt es eine ziemlich ausführliche Abschiedsrede oder Lehre des Herrn. Das ist im Johannesevangelium Kapitel 13 bis 16. Und was hier am meisten hervorsticht, vielleicht ist euch das gerade jetzt bewusst, was ist das, was Jesus am meisten betont in diesen Kapiteln? Es ist seine Aufforderung zu lieben. Wir haben aus dem Johannesbrief, aus dem ersten Johannesbrief gehört, da hat Johannes auch das betont, immer wieder. Johannes hat sich selbst ja auch den Jünger, den Jesus liebt, genannt. Das war ihm so bewusst, dass Jesus ihn liebt, das hat ihn begeistert. Und Jesus hat immer wieder diese Aufforderung getan, gesprochen, zu lieben. Er nennt es das Erkennungszeichen seiner Jünger in der Welt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Hauptmerkmal der Christen. Auf unsere oben stehende Frage geantwortet, ein Christ ist jemand, der liebt. Aber wir könnten auch noch fragen, ist es auch das Merkmal, die Liebe, ist es auch das Merkmal, das uns von einem Nichtchristen unterscheidet? Können wir so überheblich sein und sagen, ein Christ liebt und ein Nichtchrist liebt nicht? Wenn wir das Wesen der wahren Liebe erkennen, der Liebe, die Jesus meint, dann müssen wir sagen, ja, das ist so. Das ist so. Nur ein Christ ist in der Lage, wahre Liebe zu leben. Die Liebe Gottes zu leben. Wenn wir als Christen in der Welt überzeugend sein wollen, dann müssen wir zuallererst lernen, diese wahre Liebe zu leben. Unsere Liebe muss diese besondere göttliche Liebe sein. Die Liebe, die den Prüfungen standhält, die ihr in der Welt gestellt werden. Lasst uns miteinander das lesen, was Jesus über diese Liebe sagt, in der Bergpredigt in Matthäus 5, ab Vers 38. Wir gehen also noch einmal zurück in den Abschnitt, den wir letztes Mal angeschaut haben, aber wir gehen dann weiter bis zum Schluss dieses Kapitels 5. Also wir lesen Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Das ist Gottes Wort. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dir dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt auch gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Woran erkennt man, ob Liebe echt ist, ob sie ungeheuchelt ist oder ob es eine eigennützige Art von Liebe ist? Man erkennt, so würde ich sagen, das wahre Wesen der Liebe erkennt man, wenn sie getestet wird. Wenn sie so getestet wird, wie Jesus das in seiner Rede hier beschreibt. Die Liebe zeigt sich darin, wie sie auf das Böse reagiert, wie sie dem Bösen antwortet. Jesus zeigt in dem gelesenen Abschnitt zwei Arten von möglichen Reaktionen auf das Böse. Die eine können wir vielleicht die herkömmliche oder die natürliche Reaktion nennen. Und die andere ist die Reaktion der wahren christlichen Liebe. Zuerst die natürliche Reaktion auf das Böse. Die natürliche Reaktion beschreibt Jesus mehr so in den Versen 38 bis 43, wo er eben sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Und er nennt dann die beiden natürlichen Haltungen, das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich gebe das zurück, was ich erhalten habe. Freund lieben, Feind hassen. Diese Haltungen entsprechen nicht nur der Auslegung dieser rabbinischen Tradition, die Jesus hier angreift in der Bergpredigt, sondern das sind auch die Haltungen, die der menschlichen Natur entsprechen. Das, was von Natur aus uns herauskommt. Diese Haltung sagt eigentlich, ich gebe mir Mühe, mit jedem Menschen gut auszukommen. Das haben wir vielleicht oft gesagt oder auch oft gehört. Ich gebe mir Mühe, mit jedem gut auszukommen. Aber ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Ich lasse nicht auf mir herumtrampeln. Wenn jemand die Grenzen überschreitet, dann muss er dafür bezahlen. Und diese Grenzen sind bei jedem von uns unterschiedlich gelegt, oder? Üblicherweise werden die Grenzen durch den Betreffenden selbst festgelegt. Ich sage, wo die Grenzen bei mir sind, die man nicht überschreiten darf. Oft nicht ohne, dass wir uns außerhalb von uns selbst orientieren. Aber man wählt eigentlich selbst, woran man sich orientiert, wenn man diese Grenzen setzt. Ein Beispiel finden wir in der Praxis, die Jesus hier anspricht und auch tadelt. Diejenigen, die sich nicht alles oder nur wenig gefallen lassen, die orientieren sich angeblich am mosaischen Gesetz. Sie tun das aber nicht in korrekter Weise, sondern sie missbrauchen eigentlich das Gesetz, um ihre Haltung zu rechtfertigen. Das haben wir das letzte Mal auch angeschaut, wo es da um Auge, Zahn um Zahn ging. Und es geschieht dann vielleicht so ähnlich wie bei Petrus. Petrus, der den Herrn fragte, wie oft muss ich eigentlich jemandem vergeben, der an mir schuldig wird? Wo kann ich die Grenze ziehen? Mit anderen Worten, fragt er eigentlich, gibt es eine Möglichkeit, irgendwann zu sagen, jetzt ist genug. Jetzt musst du mir nicht mehr kommen. Jetzt vergebe ich nicht mehr. Oder jetzt schlage ich zurück. Petrus suchte diese Grenze oder fragte, wo er sie festlegen kann, aus den falschen Motiven. Er fragte eigentlich, wie weit kann ich gehen? Wie weltlich kann ich sein, dass ich dann noch als Christ durchgehe? In derselben Weise waren auch die Leute orientiert, die Jesus hier tadelt, kritisiert. Sie fanden im Gesetz eine Verfügung für die Rechtsprechung im Gericht und missbrauchten sie als Rechtfertigung für ihre persönlichen Rachegedanken. Oder auch die praktische Rache. Wir haben das am letzten Sonntag eben, wie gesagt, schon bemerkt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist ja keine Regel für das alltägliche Miteinander, sondern eine Richtlinie für die Rechtsprechung. Und wenn jemand Schaden erlitt, wurde er auf diese Weise wurde geregelt, wie Ersatz geleistet werden sollte oder wie das Gericht strafen sollte und wie nicht, worüber sie nicht hinausgehen durften und so weiter. Schauen wir das uns noch einmal im Zusammenhang an, wie das bei Mose heißt. Wenn zwei Männer sich, das ist 2. Mose 21, Vers 22 und folgende, wenn zwei Männer sich raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr die Leibesfrucht abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldbuße aufgelegt werden. Je nachdem, wie viel ihm der Ehemann der Frau auferlegt, und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Falls aber noch ein weiterer Schaden entsteht, sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Wenn jemand in das Auge seines Sklaven oder in das Auge seiner Sklavin schlägt und es zerstört, soll er ihn zur Entschädigung für sein Auge als Freien entlassen. Auch falls er den Zahn seines Sklaven oder den Zahn seiner Sklavin ausschlägt, soll er ihn zur Entschädigung für seinen Zahn als Freien entlassen. Das sind Verordnungen für die Rechtsprechung, für das Gesetz, woran die Richter sich eben halten mussten. Und diese Verordnungen sind keine Erlaubnis, sich zu rächen oder zurückzuschlagen. Es geht darum, wie das Maß eines Schadenersatzes ausfallen sollte. Und die Zeitgenossen Jesu missbrauchten diese Stelle, um Rache zu rechtfertigen. Sie sagten, wenn dir jemand aufs Auge haut, dann kannst du ihm auch eins aufs Auge hauen. Noch weiter geht die andere Tradition, die Jesus hier erwähnt hat. Du sollst deinen Feind lieben, du sollst deinen Nächsten lieben, den Feind aber darfst du hassen. Hier nimmt man nicht einmal mehr eine konkrete Bibelstelle, um das zu begründen. Man leitete diese Aussage davon ab, dass das Alte Testament davon spricht, dass die Feinde des Gottesvolkes von Gott gerichtet werden. Und davon leitete man für sich eine Erlaubnis ab, eben die Feinde zu hassen. Das Prinzip ist dasselbe wie bei dem Auge und Auge. Man fragt eigentlich, wie lange bin ich verpflichtet, jemanden zu lieben? Wie lange muss ich das? Wenn ich den anderen dann als Feind definieren kann, dann kann ich aufhören zu lieben. Dann darf ich ihn hassen. Ab wann der andere ein Feind ist, das liegt in meinem Ermessen. Jesus sagt zu all dem Nein. Und warum sagt er das? Die Antwort auf diese Frage sagt er uns in den Versen 46 bis 48 von Matthäus 5. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Er sagt mit anderen Worten, diese Art von Liebe, wie ihr sie da ausüben wollt, die besteht den Test nicht, dass sie eine wahre göttliche Liebe ist. Es ist eigentlich gar keine Liebe, es ist eine Art Kuhhandel. Wenn du nett mit mir bist, dann bin ich es auch. Wenn du es nicht mehr bist, dann bin ich es auch nicht mehr. Die Liebe, die von Gott kommt, ist anders. Die wahre Liebe kann nicht durch Umstände oder menschliches Verhalten gehindert werden. Die göttliche Liebe ist nicht so, dass sie etwas im anderen braucht, durch das sie entfacht wird. Die göttliche Liebe wird nicht entfacht durch unser Verhalten oder dadurch, wie oder ob wir Gott lieben. Gott liebt, weil er Gott ist. Nicht, weil jemand liebenswürdig ist. Gott liebt, weil er Gott ist. Das ist sein Wesen. Es geht gar nicht anders. So sollen auch wir lieben, die wir Gottes Kinder sind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Eine der häufigsten Wiederholungen in der Bibel ist der Satz, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sollen sein wie Gott. Wir sollen ihm ähnlich sein, wir sollen ihm immer mehr gleichen. Und hier sagt Jesus, wir sollen ihm vor allem in der Liebe gleichen, es ihm gleich tun. Wir haben auch die gleiche Natur bekommen, nicht so wie Gott, nicht in der Qualität, in der Größe, aber die gleiche Liebe. Paulus gibt uns eine gute Zusammenfassung der Aussagen, die Jesus hier in diesem Abschnitt über die Liebe macht. Paulus sagt im 1. Korinther 13, Vers 5, die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht hinzu. Das ist die christliche Reaktion auf das Böse. Die natürliche Reaktion ist, dass wir das Unsere suchen, dass wir uns erbittern lassen und dass wir das Böse hinzurechnen. Wir machen so eine Auflistung, oder was man uns böse antut, das wird dann so auf einer unsichtbaren Liste aufgeschrieben und immer wenn wir den anderen begegnen, das ist der oder die, die mir das und das und das getan hat und irgendwann ist genug. Der natürliche Mensch reagiert nach seinem egozentrischen Herzen auf die Umwelt. Weil er das Seine sucht, lässt er sich erbittern, wenn es ihm nicht gegeben wird. Ich habe gesagt, dass die Situationen, wo man uns bösartig begegnet, ein Test sind. Sie sind ein Test für die Echtheit unserer Liebe, unserer Absichten, unserer christlichen Haltung. In dem Moment, wo mich jemand auf die Backe schlägt, mir mein Gewand nehmen will oder mich zwingen will, mit ihm eine Meile zu gehen, in dem Moment wird sichtbar, was eigentlich meine höchste Absicht im Leben ist. Wenn ich meine eigenen Ziele zuvorderst habe, wenn ich mir vor allem meine Ehre, wenn meine Ehre mir am Herzen liegt, wenn ich mein Wohlbefinden suche zuerst, dann werde ich eher zurückschlagen, vielleicht auch nur innerlich, so mit der Faust im Sack, wie die Schweizer das oft machen. Oder ich werde mich gerichtlich wehren, oder ich werde mich weigern, die Meile mitzugehen. Wenn ich von Gottes Liebe geprägt, motiviert, vor allem Gottes Ehre und das Wohl des Nächsten suche, dann kann ich auf alles verzichten, das meine Ehre, meinen Besitz und meine Zeit berücksichtigt. Die Frage ist, willst du das? Willst du das wirklich? Was ist das höchste Ziel deines Lebens? Was ist das höchste Ziel deines Lebens? Das Böse, die Reaktion auf das Böse wird es offenbaren, was das höchste Ziel deines Lebens ist. Da ist ein Mensch, der sagt, Herr, zeige mir, wo ich dir nicht gefalle, wo sich etwas in meinem Leben ändern muss. So haben wir auch gebetet, nicht wahr? Am Anfang des Gottesdienstes. Zeige mir, wo sich etwas in meinem Leben ändern muss. Ich möchte dir dienen. Zeige mir, was mir dazu im Weg steht. Und das ist ein sehr gutes, ein frommes Gebet. Und wir sollten so beten. Und wir müssen aber auch erwarten, dass Gott auch darauf antwortet und uns dann wirklich auch solche Dinge zeigt. Wir werden in Situationen kommen, wo man uns auf die Backe schlägt, wo man uns das Gewand nehmen will, wo man uns zwingen will, Zeit für Dinge aufzuwenden, die uns nicht gefallen. Schaue dann auf dein Herz. Wie reagierst du darauf? Was willst du wirklich? Willst du ein Kind deines Vaters im Himmel sein? Willst du seinem Wesen ähnlich sein und werden, dann verzichte darauf, dich zu rächen, zurückzuschlagen, dazu zu rechnen. Ja, ist es dann so gemeint, dass ich mir alles gefallen lassen muss? Ist das Christsein, mir alles gefallen zu lassen? Diese Frage will ich nicht direkt beantworten. Ich habe schon mal darauf geantwortet letzten Sonntag. Ich will hier versuchen zu zeigen, welche Angst eigentlich hinter dieser Frage steckt. Muss ich mir alles gefallen lassen? Was für eine Angst steckt hinter dieser Frage? Es ist die Angst, dass ich zu kurz komme, wenn ich mich nicht wehre. Wenn ich mir alles gefallen lasse, mich nicht wehre, da komme ich zu kurz. Die Angst, dass Gott dann nicht vollkommen für mich da ist, wie er es versprochen hat, in jeder Situation, dass sogar jede Situation, die er auf mich kommen lässt, jedes Böse von Mitmenschen, das er auf mich kommen lässt, das dient dazu, dass er dann genau so für mich sorgt, wie es für mich gut ist, wie es mich weiterbringt. Wenn die Menschen mir entgegenstehen, erinnere dich zurück an die Seligpreisungen. Eine von ihnen heißt ja: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Haben wir den Mut, diesem Versprechen zu vertrauen? Die verführerische Taktik des Teufels, davor müssen wir uns hüten, er will uns dazu bringen, Gott zu misstrauen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das ist eine seiner Haupttaktiken. Das fing schon an im Garten Eden. Er brachte den Menschen dazu, Gott zu misstrauen, dass es nicht so ist, wie Gott gesagt hat. Du musst die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das ist der Teufel, der das sagt. Er sagt, du musst dich wehren, sonst kommst du zu kurz. Aber die Liebe fragt nicht, was springt dabei für mich heraus? Was bekomme ich dafür, wenn ich liebe? Bekomme ich genug Liebe zurück? Dann, okay, dann mache ich weiter. Die Liebe ist einfach Liebe. Und sie überlässt das Resultat Gott. Aber vielleicht fragt jemand jetzt, wie kann ich denn korrekt, konkret lieben, wenn ich keine Liebe spüre für den anderen, für mein Gegenüber? Wenn das nicht da ist in mir, wie kann ich dann konkret lieben? Was soll ich denn tun, wenn gar kein Gefühl da ist für mein Gegenüber? Wie geht dann Liebe? Diese Frage kommt wahrscheinlich aus einem falschen Verständnis von dem, was Liebe eigentlich ist. Liebe heißt ja nicht zuerst, dass ich so etwas wie warme Gefühle empfinde für mein Gegenüber. Das ist nicht das Eigentliche der Liebe. Das ist natürlich ein wunderschönes Anhängsel, oder? Manchmal beginnt es ja so, man verliebt sich in jemanden vom anderen Geschlecht und dann spürt man dieses Kribbeln und diese Hitze, die da aufsteigt und all was damit verbunden ist. Aber das ist nicht Liebe, noch nicht. Das ist Verliebtheit oder sonst ist es Sympathie. Christliche Liebe ist gerechtes Handeln gegenüber dem Nächsten. Gerechtes Handeln gegenüber dem Nächsten. Liebe sieht, was der andere nötig hat, was er braucht, und die sucht es ihm dann zu geben. Das ist manchmal oder vielleicht oft auch gar nicht das, was der andere von mir erwartet. Die Liebe versucht auch von Gott zu erkennen, was braucht dieser Mensch, was muss ich ihm geben. So kann man auch in Liebe jemanden zurechtweisen zum Beispiel oder eine Sünde aufdecken. Aber grundsätzlich, Liebe ist gerechtes Handeln, das, was Gott gerecht nennt, gegenüber dem anderen. Sie sucht, was der andere wirklich braucht und versucht, ihm das zu geben. Das ist die Motivation der Liebe und das ist auch die praktische Umsetzung der Liebe. Die Liebe hängt nicht ab vom Handeln des Mitmenschen. Sie ist nicht etwas, das sich am anderen entzündet, sondern etwas, das von mir zum anderen hingeht. Das sehen wir bei Gott als Vorbild. Gottes Liebe ist so. Liebe will geben, will wohl tun. Und deshalb gibt sie auch den Mantel, geht die zweite Meile mit, hält auch die andere Backe hin, ohne zurückzuschlagen. Diese Haltung der Liebe können wir innerhalb der Gemeinde gut üben. Hier ist es etwas einfacher, hoffentlich, als in der Welt. Da können wir anfangen zu üben. Da wird mir nicht jemand auf die Backe schlagen. Also ich habe es noch nicht gesehen bei uns. Ich glaube nicht, wenn jemand nicht meiner Meinung ist über eine geistliche oder theologische Frage, dann wird er mich nicht gleich schlagen. Es kann dennoch Streitfragen geben, man unterschiedlicher Meinung ist. Und da können wir uns darin üben, nicht um jeden Preis auf unser Recht zu beharren. Und da gilt es vom Apostel Paulus zu lernen, der im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 7 schreibt: Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Die Liebe ist bereit, auf ihr Recht zu verzichten und wenn es heißt, einen Nachteil in Kauf zu nehmen, dann tut die Liebe das. Es kann sein, dass wir äußerlich gesehen verlieren, wenn wir lieben. Oder nicht? Das habt ihr sicher auch schon erlebt. Dass ihr äußerlich gesehen verliert, wenn ihr liebt. Aber geistlich werden wir immer gewinnen, wenn wir lieben, Liebe üben. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wenn wir das unter Geschwistern lernen, dann werden wir mit der Zeit auch fähig werden, Feinde zu lieben. Und wieder heißt das nicht, ein Gefühl der Liebe für den Feind zu haben. Das ist nicht das, was Jesus hier verlangt, dass wir warme Gefühle im Herzen haben für den, der unser Feind ist. Liebe heißt, lieben heißt gerecht handeln am anderen. Und das gilt eben auch gegenüber dem Feind. Im Alten Testament wird schon über die Feindesliebe gelehrt. Geschrieben in ganz konkreten Beispielen. Und diese Beispiele können wir auf unsere Situationen anpassen und anwenden. 2. Mose 23, Vers 4: Wenn du das Rind deines Feindes oder den Esel des Feindes umherirrend antriffst, dann sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Das ist Liebe. Es hat nicht so viel mit Gefühlen zu tun, die ich für den anderen habe, sondern gerecht handeln gegenüber dem anderen. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand, sondern du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Wir haben keine Esel, also ich weiß von niemandem von uns, der einen Esel hat, aber wir haben andere Dinge. Und unsere Feinde haben andere Dinge, die sie verlieren können, oder sie haben Bedürfnisse, die wir stillen können, vielleicht. Situationen, in denen sie Hilfe brauchen. Das müssen nicht oder sind es auch meistens nicht, sind keine heroischen Taten, die wir da tun. Vielleicht können wir der verbitterten, gehässigen alten Nachbarin die Tür aufhalten. Ein erster Schritt. Oder einem ständig übel gelaunten Mitarbeiter freundlich Guten Morgen sagen. Nicht, weil diese Leute das verdienen, sondern weil diese Art zu leben und zu lieben gut und richtig ist für Kinder Gottes. Wenn wir seine Kinder sind, dann haben wir etwas von seinem Wesen geerbt. Sein Geist lebt in uns und macht uns fähig zu lieben, wo sonst niemand lieben kann. Und darum können wir das. Jesus verlangt nicht etwas hier, das wir überhaupt nicht tun können. 2. Petrus 1, Vers 3: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind wir Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Gehen wir zurück zur Frage am Anfang. Was unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen? Der Unterschied ist, dass ein Christ lieben kann, wo dem Nichtchristen die Fähigkeit und auch der Wille dazu. Lasst uns darauf schauen, dass wir als Kinder des lebendigen Gottes uns erweisen. Geliebte, lasst uns untereinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Amen.